Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Der Tag mit
Jenny Friedrich-Frexer, Chefredakteurin der Zeitschrift Kulturaustausch. Herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, die Kultur kommt im Moment wirklich viel zu kurz, insgesamt gesehen, gesellschaftlichen Corona-Zeiten. Aber auch ganz allgemein der Austausch, finde ich, der direkte zwischen Menschen. Wie geht's Ihnen damit? Haben Sie sich gefreut, als Sie heute früh aufbrechen konnten ins Funkhaus?
Ich bin ja zum ersten Mal wieder hier seit langem. Ich habe mich schon gefreut. Ich freue mich auch über die Lockerungen, aber ich bin wie so viele auch ein bisschen skeptisch, ob das so schnell alles so eine gute Idee ist. Also ich merke so, ich bin doch noch sehr vorsichtig, so wenn ich unterwegs bin.
Genau. Also Sie treffen auch noch nicht im großen Stil Freunde oder so?
Nö, so ein paar, aber im großen Stil, nee.
Ich freue mich über jeden Tag, den ich hier jedenfalls verbringen kann mit klugen und freundlichen Menschen und gleich auch auf diese Runde mit Ihnen. Das erste Thema wird dann die Grundrente sein. Mein Gast im Studio ist Jenny Friedrich-Frexer von der Zeitschrift Kulturaustausch. Den werden wir hier auf jeden Fall betreiben, auch wenn es zunächst um ein recht nüchtern existenzielles Thema geht. Die Grundrente nämlich, heute Thema im Bundestag auch, erste Lesung. Worum geht's? Die normale Rente reicht etwa 1,3 Millionen Bürgern nicht zum Leben, jedenfalls sagt das die SPD und will diesen Menschen die Altersbezüge aufstocken. Das Ganze soll aus Steuereinnahmen finanziert werden und Anfang nächstes Jahr dann starten. War eigentlich alles schon klar, auch ausdiskutiert in der Koalition, aber jetzt kommt aus der Union Widerstand und das findet Finanzminister Scholz völlig daneben.
Wir geben jetzt sehr viele Milliarden aus. Wir geben großen Unternehmen Kredite von mehreren Milliarden Euro. Und dann kommt jemand daher und sagt, die Grundrente, die knapp über 1 Milliarde kostet, können wir aber nicht bezahlen. So jemand gehört eigentlich ausgebuht.
Jenny Friedrich-Frexer, wie sehen Sie das?
Man hört schon mal, was in der Koalition wieder los ist, irgendwie am Vokabular. Ich finde es auch extrem ungünstig, das Thema jetzt nochmal aufzurollen, nachdem es ja so, so lange gedauert hat, bis man sich da auf was geeinigt hat. Und als ich das diese Woche gehört habe, wie Ralf Brinkhaus sagte, man müsste jetzt nochmal über seriöse Finanzierung der Grundrente und Bedarfsprüfung reden und so weiter, habe ich auch gedacht, boah, genau, mein Humor, also das geht wirklich nicht in der
Zeit.
Kann man
gleich nochmal im O-Ton hören, ja. Machen Sie erst weiter.
Ja. Wusste nicht, was dran ist. Naja, also in so einem Moment, wo wirklich mit der Gießkanne alle jetzt gerade finanziell gefördert werden, da jetzt bei den wirklich schlecht Verdienenden im Alter nochmal zu überlegen, finde ich extrem ungünstig.
Naja, gut, man kann auch argumentieren, brauchen wir die Grundrente oder ist es nicht auch in gewisser Weise das falsche Instrument, weil man eigentlich an den Ursachen für die Altersarmut schrauben müsste?
Das ist bestimmt richtig, aber ich meine, die Debatte haben wir jetzt ja auch schon seit, wie lange geht das, 10 Jahre oder so ist diese Grundrente im Spiel. Also man hätte auch schon da andere Konzepte vorschlagen können. Man hat sich nun aber auf dieses Instrument endlich mal geeinigt. Und ich finde es einfach im Moment auch besonders wichtig, dass die Koalition irgendwie gut zusammensteht, weil diese Krise wird uns ja auch noch eine Weile begleiten. Und dass da jetzt so Sachen, die schon mal verabschiedet waren, wieder aufgemacht werden, finde ich wirklich ungünstig.
Naja, die Union argumentiert trotz Scholz-Buhrufen eben mit der Finanzierung. Klar, also wo kein Geld ist, kann man auch keins verteilen. Vor allem der massiv gewachsene Steuerausfall, 100 Milliarden weniger dieses Jahr. Die Wirtschaft, haben wir heute gehört, schrumpft um 2,2% jetzt schon durch die Corona-Krise. Zur Erinnerung, im Startjahr soll dann diese Grundrente etwa 1,4 Milliarden Euro kosten und Unionsfraktionschef Brinkhaus, den Sie gerade erwähnt haben, sagt dazu.
Herr Scholz hat Anlass in sich zu gehen, um mal darüber nachzudenken, dass so eine Grundrente ja jetzt nicht nur für 1 oder 2 Jahre, sondern für die nächsten 150 Jahre gezahlt wird und da entsprechend auch finanziert werden muss. Und Herr Scholz lenkt ein wenig davon ab, dass er seine Arbeit noch nicht gemacht hat, nämlich die Kommunikation zwischen den Finanzbehörden und der Rentenversicherung zu organisieren. Und ich finde das schon ein bisschen komisch, auf irgendwelchen Pressekonferenzen herzugehen und dann sehr groß zu reden, aber dann doch irgendwo Defizite in der Detailarbeit zu haben.
Interessant, oder, dass der Brinkhaus da die nächsten 150 Jahre in den Blick nimmt.
Das finde ich super. 150 Jahre Bundesrepublik noch, das ist eine echte sichere Perspektive.
Ja, aber all diese Jahre ohne eine ausreichende Rente, dass man eben eine Grundrente braucht. Ne?
Ja, absolut. Also ich finde eigentlich irgendwie auch ein bisschen lustig, wenn man sich anguckt, also mit welchem Vokabular da gesprochen wird, ne? Arbeit nicht gemacht, Hausaufgaben nicht gemacht, hat auch diese Woche jemand gesagt. Also das ist so schulmeisterlich, ne? Und natürlich stimmt das, dass bestimmt das Finanzministerium und das Arbeitsministerium dann auch was liefern müssen. Gleichzeitig haben wir das bei anderen Projekten auch gesehen, dass da noch nachgeschraubt wurde. Also die Mütterrente kam auch mit einem Datum und da musste noch nachgearbeitet werden. Sie galt dann aber trotzdem. Und ich denke eigentlich, das könnte man hier genauso handhaben.
Ich meine, das Argument Finanzierung ist ja eigentlich das Generalargument bei allen Einwänden zu jeder Zeit. Aber nun ist es ja tatsächlich so, dass wirklich krass Schulden gemacht werden müssen, beziehungsweise der Haushalt eben krass einbricht. Also wie soll man da argumentieren in dem Moment? Grundrente wichtiger als andere Vorhaben?
Naja, ich meine, ich glaube, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Für was geben wir jetzt wie viel Geld aus und was ist angemessen, auch gerade jetzt vor dem Hintergrund von dieser Corona-Krise. Mhm. Und natürlich wird es da immer um Schulden oder Steuererhöhungen gehen. Und ich denke, dass sich da eigentlich jetzt gerade SPD und CDU schon so leicht auf den Wahlkampf einstimmen, den es gibt, wo man natürlich die SPD wahrscheinlich mit Steuererhöhungen kommen wird, was der CDU wahrscheinlich nicht passt. Und ich denke, da ist so ein kleines Vorabszenario von dem, was da noch folgt, nämlich die Frage, machen wir lieber Schulden oder erhöhen wir die Steuern oder beides? Mhm. Also irgendwo muss das ganze Geld daherkommen, das ist klar.
Die Frage, wer zahlt, wenn es um Steuern geht, ist es die Allgemeinheit. Wenn es um die Grundrente geht, die möglicherweise nicht kommt, dann sind eben weit über 1 Million Menschen betroffen. Kennen Sie jemanden, der davon betroffen ist, der Zeit seines Lebens eingezahlt hat, aber eben zu wenig und damit nicht klarkommt im Alter?
Also über die Grundrente habe ich mich jetzt direkt noch mit niemand unterhalten, aber ich kenne ältere Menschen, die sehr wenig Geld haben und ich habe jetzt vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit mit Leuten gesprochen, die wirklich auch gesagt haben, sie haben jetzt eigentlich auch keine Möglichkeit mehr dazu zu verdienen, weil sie wirklich als ältere Menschen zur Risikogruppe gehören und auch nicht mehr so leicht einen Nebenjob machen können. Das ist auch was im Moment eigentlich nochmal besonders für die Grundrente spricht, finde ich, dass wirklich alte Leute im Augenblick sehr viel mehr geschützt werden müssen und der Arbeitsmarkt auch angestrengt sein wird in der nächsten Zeit, da wird man eher die Jüngeren einstellen als Leute über 70, die noch irgendeinen Minijob haben wollen. Also das
ist gewissermaßen eine Umkehrung der Situation. Ne? Vorher hieß es, die Alten müssen ran, weil wir eben ein Loch auf dem Arbeitsmarkt haben und jetzt sind die Alten praktisch außen vor wegen Corona.
Ja.
Außerdem habe ich von der Union bisher wenig Alternativvorschläge gehört, muss ich sagen. Jenny Friedrich-Frexer. Wir reden gleich weiter, bleiben beim Thema Geld. Die Lohnfortzahlung an Eltern, die in der Corona-Zeit zu Hause ihre Kinder betreuen müssen, soll gestrichen werden. Möglicherweise, jedenfalls ist das im Gespräch. Wir schauen uns das gleich näher an. Die Bundesregierung will die Lohnfortzahlung für Eltern, die in der Corona-Krise wegen geschlossener Kitas oder Schulen nicht arbeiten können, offenbar nicht verlängern. Eltern hatten ja seit dem 30. März für 6 Wochen Anspruch, vom Staat 67% des entgangenen Nettoeinkommens zu erhalten, bis zu einer Grenze von 2016 Euro im Monat. Und das Argument für die mögliche Einstellung dieser Zahlung jetzt, Schulen und Kindergärten öffnen sukzessive, also können die Eltern ja auch wieder voll arbeiten gehen. Jenny Friedrich-Frexer, sind Sie selbst betroffen davon?
Ich bin nicht betroffen, aber ich finde es trotzdem ein Unding eigentlich, weil ähnlich wie bei der Grundrente sind wir ja genau bei der Frage, irgendwie welche gesellschaftlichen Gruppen verdienen besondere Unterstützung. Und wenn uns eins diese Krise gezeigt hat, dann wirklich nochmal unterm Brennglas, wie es mit sozialer Gerechtigkeit gerade aussieht und dass die Eltern und Familien im Moment besonders belastet sind, nämlich da die Eltern zu Hause arbeiten und währenddessen noch Kinder betreuen sollen und sich schon sehr schnell gezeigt hat, dass das so einfach nicht geht. Da finde ich, das Mindeste, was man tun kann, ist dafür zu sorgen, dass finanziell kein schlimmer Nachteil entsteht.
Ja, und ich kann auch nur sagen, also in Berlin zum Beispiel gehen Schulkinder auch jetzt in einem nur sehr geringen zeitlichen Rahmen wieder zur Schule. Meine Tochter ist zum Beispiel 10 Jahre alt, die geht dann nächste Woche Dienstag, Mittwoch und Donnerstag für gerade mal 3 Stunden hin. Ist ja nun wirklich, kann man nun wirklich davon sprechen, dass keine Betreuung mehr nötig wäre. Es gibt dann zwar eine Art Notbetreuung, aber die soll man eigentlich gar nicht in Anspruch nehmen. Also von normaler Rückkehr kann man nicht sprechen.
Ja, ich finde es einfach so, also ich finde es zu früh. Ich verstehe absolut, dass man sagt, irgendwie, das wird uns länger begleiten und langfristig muss man auch überlegen, wie alle wieder arbeiten und wie die Kinder in die Schule gehen oder in die Kita. Aber bisher fehlen halt diese Konzepte und solange es keine guten Betreuungskonzepte gibt, dass auch die Eltern sagen können, klar, so ist das jetzt geregelt, so kann ich es machen, ist das einfach ein bisschen vorschnell. Und da hätte man, glaube ich, erst das eine vor das andere legen sollen.
Es scheint auch so zu sein, dass die Bundesregierung nochmal überlegt, jedenfalls der Arbeitsminister Heil, der hat es so formuliert.
Mein dringender Appell ist, dass wir uns dieser Frage zwischen Bund und Ländern auch zuwenden und dass wir uns nicht in der Frage von Kosten und Zuständigkeiten bei diesem Bereich so verstolpern, dass am Ende die berufstätigen Mütter und Väter die Gekniffenen sind, weil sie die Lohnfortzahlung nicht gesichert haben. Wir müssen da eine Lösung finden.
Also es gibt inzwischen schon einige Stimmen dafür, dass das verlängert wird, unter anderem auch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey und auch aus der Union gibt es Stimmen dafür. Also, naja, wie Franz Beckenbauer sagen würde, Schauen wir mal, das sehen wir schon.
Hans Beckenbauer darf man eigentlich nicht mehr zitieren, nee, glaube ich. Das ist
verboten.
Ist durch.
Ich wusste es nicht, dass das verboten ist. Naja, gut. War nicht alles schlecht damals. Das Bundesverfassungsgericht hat ab heute einen neuen Vorsitzenden und hinter den Kulissen brodelt es. Es geht um die Rolle des Hohen Hauses in Karlsruhe und auch um die Verteilung der Richterposten. Und da steigen wir gleich dann nochmal tiefer ein. Zweimal haben wir diese Woche schon mittags ausführlich über das Bundesverfassungsgericht gesprochen und wir tun es jetzt noch einmal, denn es gibt neuen Redebedarf über diese höchste richterliche Instanz in Verfassungsfragen. Nicht nur deren Entscheidungen sind ein Politikum, sondern auch das Personal dort. Das zeigt sich an der Diskussion über die mögliche Berufung von Jess Möller, früher Verfassungsgerichtspräsident in Brandenburg. Ostdeutsche SPD-Bundestagsabgeordnete werben für ihn in Karlsruhe wegen seiner, wie es heißt, gebrochenen Biografie und der Erfahrungen mit den Repressalien der SED-Diktatur, die seinen Blick auf das notwendige Funktionieren des Rechtsstaates geschärft habe. Ja, soweit so gut, aber die SPD-geführten Länder Berlin und Rheinland-Pfalz wollen auch noch eigene Kandidaten ins Rennen schicken und die Zeit schreibt, Jess Möller sei vor 10 Jahren vom Präsidium des Bundesverwaltungsgerichtes nur als mäßiger Jurist beurteilt worden. Das wäre natürlich dann keine Empfehlung für dieses hohe Amt. Bei mir weiter im Studio Jenny Friedrich-Frexer, da kommen wir gleich ins Gespräch. Zunächst mal aber auch zugeschaltet Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio, kennt sich bestens aus mit den Hintergründen am Bundesverfassungsgericht. Was spricht denn nun für oder gegen Jess Möller und welche Chancen hat er?
Das ist nach wie vor offen. Die Personalie hätte heute vom Bundesrat eigentlich ebenso wie die Nachfolge von Andreas Voskuhle mitgeregelt werden können. Mit Blick auf den Ablauf der Amtszeit des Verfassungsrichters Masing im ersten Senat eigentlich auch geregelt werden müssen. Aber man ist da eben nicht zusammengekommen. Es wird im Hintergrund gerungen auf der A-Seite, also auf der SPD-Seite. Die hat hier das Vorschlagsrecht. Und da sind verschiedene Kandidaten im Spiel. Als ein besonders aussichtsreicher Kandidat galt der Verfassungsrechtler Martin Allert von der Humboldt-Universität in Berlin. Aber es gibt eben ostdeutsche Ministerpräsidenten, allen voran der brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, der gesagt hat, da müsse jetzt mal jemand mit einer reinen Ostbiografie ans Bundesverfassungsgericht und hat eben den erwähnten Jess Möller vorgeschlagen. Da hat man sich noch nicht einigen können und da wird gerungen. Das ist nichts Ungewöhnliches, denn diese Proporzfragen spielen bei den Richterwahlen immer eine Rolle. Da geht es um ganz verschiedene Aspekte, die da natürlich reinkommen. Immer die fachliche Qualifikation, da scheint es Zweifel bei Möller zu geben. Aber dann gibt es den Parteiproporz, das haben wir auch heute gesehen. Die Grünen haben heute als Nachfolgerin von Voskuhle die Frankfurter Staatsrechtlerin und Sozialrechtsexpertin Astrid Weil-Rabenstein nominieren dürfen. Damit gibt es eine zweite, sozusagen grüne Richterin am Bundesverfassungsgericht nach Susanne Beer im anderen Senat, im ersten Senat. Mhm. Und vielleicht, wenn wir da über Proporze sprechen, Notiz an diesem Tag vielleicht zu machen. Es ist oft darüber gesprochen worden, über Frauenanteil am Bundesverfassungsgericht. Das ist gar nicht lange her. Da hat man von Schneewittchen-Senaten gesprochen, in denen eine Richterin unter 7 Männern saß. Heute mit der Wahl von Astrid Weil-Rabenstein hat ein Senat des Bundesverfassungsgerichts, der zweite, zum ersten Mal eine Mehrheit von Frauen.
Das ist natürlich ein spannender Aspekt. Andererseits bleiben wir noch mal einen Moment bei Möller, denn einerseits ist ja klar, dass man natürlich Einserjuristen da haben will, aber wie wichtig sind eben die Biografien, die Persönlichkeiten von Verfassungsrichtern und das wird ja eben als Hintergrund gelobt bei Möller.
Das spielt da immer eine große Rolle. Wenn man mit Verfassungsrichtern spricht, dann sagen die immer, das ist ganz wichtig, dass in diesen Senaten 8 verschiedene Menschen am Tisch sitzen, die verschiedene Einstellungen zum Recht haben, verschiedene Kompetenzen mit sich bringen. Das ist immer was sehr Wichtiges am Bundesverfassungsgericht, dass man die Expertise mit am Tisch hat, aber eben auch verschiedene politische und sozialdemografische Prägungen, Alter, Geschlecht, aber auch Herkunft spielt eine Rolle. Ich glaube, es gibt niemanden am Bundesverfassungsgericht, der nicht sagen würde, also das wäre schon gut, wenn wir mal jemanden mit einer Ostbiografie hätten, das haben die auch früher immer gesagt, hätten wir gerne viel früher gehabt, aber es gab dann eben immer andere Argumente und das Argument fachlicher Qualifikation spielt natürlich für das Bundesverfassungsgericht eine ganz erhebliche Rolle. Ich selber kenne Jess Möller nicht, ich kann seine Qualifikationen nicht beurteilen, aber wenn das stimmt, dass es da Gründe gibt zu sagen, naja, er ist vielleicht nicht doch der Spitzenjournalist, der da mithalten kann an diesem Richtertisch, dann ist das natürlich ein gravierendes Argument.
Ja, das kann man natürlich nachvollziehen. Jenny Friedrich-Wexler, wie wichtig finden Sie es, dass Verfassungsrichter an diesem höchsten Gericht nicht nur juristisch, sondern auch menschlich persönlich viele Erfahrungen gemacht haben, also gelebt haben, wie man so schön sagt?
Ich finde das wichtig. Gleichzeitig ist die Frage natürlich schon heikel, weil man sich Gerichte als sehr neutrale Orte vorstellt und dann einfach denkt, so ja, was hat jetzt die Biografie oder die Persönlichkeit da zu suchen? Gleichzeitig finde ich die Frage von Repräsentation da sehr entscheidend und wirklich, was ja auch gerade schon angesprochen wurde von Herrn Detjen, dass es wichtig ist, dass in allen Bereichen des öffentlichen Lebens eine gute Repräsentanz da ist von Männern und Frauen, von Westdeutschen und Ostdeutschen, von Menschen mit nichtdeutschen Wurzeln. Und das ist ja, da gibt es ja viel Verbesserungsbedarf. Und soweit ich weiß, sind auch alle Gerichte in Ostdeutschland, also die obersten Stellen, sind auch immer mit Westdeutschen besetzt gewesen, die ganzen letzten 30 Jahre seit der Wende. Insofern glaube ich, wäre das wirklich ein sehr starkes Zeichen, wenn da jetzt mal ein ostdeutscher Verfassungsrichter werden würde.
Herr Detjen, andererseits die Sache mit dem Gleichgewicht Frauen-Männer, die scheint ja jetzt schon gut angegangen worden zu sein. Das ganze Bundesverfassungsgericht ist ja, wie Sie auch schon geschildert haben, in einem Umbruch. Der neue Präsident, welche Rolle spielt er dann gerade bei der Neubesetzung von Richterposten?
Naja, der neue Präsident und damit folgt der Bundesrat, der das heute entschieden hat, einer Tradition. Der bisherige Vizepräsident rückt nach als Präsident. Das ist jetzt Stefan Habert. Noch vor 2 Jahren war der CDU-Bundestagsabgeordnete. Also auch das ist was im Verfassungsgericht immer ausdrücklich begrüßt würde, dass da Leute mit politischer Erfahrung auch im Gericht sind. Das ist ja sehr politisch wirksame Urteile trifft. Diese Expertise will man im Gericht ausdrücklich haben, hatte man auch immer im Bundesverfassungsgericht. Das ist also nichts Neues. Jetzt jemand, der auch noch anwaltliche Erfahrung hat, auch darüber wird er gesprochen, könnten daraus Interessenkonflikte entstehen. Aber entscheidend ist natürlich, in welche Zeit dieser Amtswechsel jetzt da stattfindet. Andreas Voskuhle hinterlässt da jetzt seit den letzten Tagen ein schwieriges Erbe, seit dieser spektakulären EZB-Entscheidung von der vergangenen Woche, in der sich das Bundesverfassungsgericht erstmals in seiner Geschichte, wir haben auch hier darüber gesprochen, über eine an sich maßgebliche Weisung, Vorgabe des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg hinweggesetzt hat, Europa, das muss man so sagen, in eine Verfassungskrise gestürzt hat. Nach dem, was ich aus Karlsruhe höre, sorgt das auch im Bundesverfassungsgericht selbst für Spannungen und für sehr kontroverse Diskussionen, auch zwischen den beiden Senaten. Und es ist interessant, dass der erste Senat dem Stefan Habert als Vorsitzender weiterhin angehören wird, jetzt eben zusätzlich auch als Präsident, dass der in letzten Urteilen, Ende letzten Jahres, eine deutlich europarechtsfreundlichere Haltung eingenommen hat als der zweite Senat jetzt in diesem sehr rigiden EZB-Urteil. Also da gibt es auch rechtliche und offenkundig auch atmosphärische Verspannungen in Karlsruhe, mit denen Habert es jetzt als Präsident zu tun hat.
Und wird man jetzt vielleicht einen Richter haben wollen, der diesen Spannungen entgegenwirken kann? Wird das jetzt mit der Besetzung zusammenfallen, diese Frage?
Sie meinen die offene Nachfolge von Masing im ersten Senat? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine Aufgabe, die wird dem Präsidenten und den Senatsvorsitzenden zugeschrieben, da auch für gute Stimmung zu sorgen. Auch Andreas Voskuhle hat das gestern in dem langen Zeitinterview nochmal für sich in Anspruch genommen, dass er am Senat für gute Stimmung gesorgt habe. Man ist da unter seiner Amtszeit zum allgemeinen Du übergegangen, ist zusammen Skifahren gegangen, hat zusammen gekocht. Also das spielt schon eine große Rolle und trotzdem ist aus Karlsruhe zu hören, dass es gerade zwischen den Senaten schwierig geworden ist. Da gibt es welche, die nehmen da auch Voskuhle mit in die Haftung dafür. Aber die haben eine hohe Kultur ausgeprägt in diesem Bundesverfassungsgericht mit unterschiedlichen Charakteren, mit dieser ganzen Unterschiedlichkeit zusammenzukommen. Aber alle betonen auch immer wieder, wie wichtig es ist, diese Kultur zu erhalten.
Spannende Hintergründe vom Bundesverfassungsgericht. Ich weiß gar nicht, wo man woanders so tief einsteigen kann. Stefan Detjen, herzlichen Dank dafür. Deutschlandfunk Kultur muss man einfach hören. Wer innerorts mehr als 20 km/h zu schnell fährt, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, der riskiert ab jetzt seinen Führerschein. Der neue Bußgeldkatalog zum Straßenverkehr hat es in sich. Nun rudert der Verkehrsminister Scheuer zurück. Aber wieso eigentlich? Da reden wir gleich drüber. Sich verabschieden von den eigenen Vorschlägen, darin hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU viel Übung. Der Mann musste schon einige Niederlagen einstecken. Das Mautdesaster ist nur das krasseste Beispiel. Nun will Scheuer auch die gerade erst eingeführten verschärften Regeln zu Fahrverboten bei zu schnellem Fahren zurücknehmen. Konkret geht es darum, dass jetzt schon ein Monat Fahrverbot droht, wenn man innerorts 21 km/h pro Stunde, also Kilometer pro Stunde zu schnell fährt, oder außerorts 26, unverhältnismäßig, meint Scheuer. Und ja, jetzt soll doch nur das Bußgeld leicht erhöht werden.
Und jetzt müssen wir an dieser Stelle, was aus unserer Sicht unverhältnismäßig ist, eine Überarbeitung vornehmen. Gehen jetzt auf die Bundesländer zu und einen Vorschlag zu machen, dass man zwar die Bußgelder erhöht, aber dieses eine Monat Fahrverbot einfach dann rausnimmt.
Soweit also Herr Scheuer. Jenny Friedrich-Frexer von der Zeitschrift Kulturaustausch, mein Gast in dieser Stunde. Haben Sie selber schon mal den Lappen abgeben müssen?
Nee, aber ich bin schon mal zu schnell gefahren. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt, so 20 km/h zu schnell, das hat man irgendwie doch mal. Und dann gleich den Führerschein weg für einen Monat ist, finde ich, auch hart. Gleichzeitig, wenn man sich überlegt, so 70 Stundenkilometer in so einer Ortschaft ist auch echt schnell. Und dass man da jetzt mal versucht, der Rasermentalität insgesamt entgegenzuwirken, und so ist ja auch, glaube ich, überhaupt dieser Bußgeldkatalog zustande gekommen, das finde ich schon eigentlich richtig.
Ja, also zumal 70 heißt auf dem Tacho 75, und alle Welt schaut mit Verwunderung ja immer auf die geringen Strafen im Autoland Deutschland, also auch nicht nur was das Tempolimit angeht, auch ganz generell, also dass es, beziehungsweise das Tempolimit, dass es insgesamt gar keines gibt, ja, also abgesehen von denen in Ortschaften und natürlich die milden Bußgelder.
Ja, ja, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, hier wird jetzt schon so um jeden Stundenkilometer gefeilscht. Das ist ja eigentlich eine kleine Frage, muss man sagen, jetzt an dieser Stelle. Ist ja keine Riesennachbesserung.
Betrifft aber viele, ne? Also,
ja, doch. Mhm. Ja, stimmt. Das wird wahrscheinlich viele betreffen. So. Aber die echte Debatte wird, glaube ich, sein, wenn die 130 Stundenkilometer kommen als Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn. Also ich glaube, das ist hier nur so ein kleines Vorspiel.
Meinen Sie, die kommen?
Ja. Ich hoffe es ehrlich gesagt, weil alle Studien sagen, das ist so vernünftig. Das ist aus Umweltgründen vernünftig, das ist, was Unfälle angeht, vernünftig. Und wir sind wirklich das einzige Volk auf der Welt, was sich diese diese Nicht-Geschwindigkeitsbegrenzung leistet. Und das müsste einem irgendwie auch mal zu denken geben, warum wir das so normal finden, dass wir so gefährlich und schnell unterwegs sind.
Naja, es gibt ja immer diese Studien, die dann angeblich belegen sollen, dass es nichts bringt. Dann gibt es wieder welche, die was bringen. Aber da die Diskussion wird dann natürlich noch geführt werden. Was mag den Verkehrsminister jetzt zum Umdenken gebracht haben? Scheuer sagt, einzelne Bundesländer seien auf ihn zugekommen. Außerdem gäbe es viel Kritik von Experten an diesen verschärften Regeln. Und auch der FDP-Bundestagsabgeordnete Oliver Luksic kritisiert die neue Raser-Verordnung, wie sie jetzt noch in Kraft ist.
Es ist doch nicht gerecht, wenn derjenige, der 50 Jahre alt ist, der nicht ein einziges Mal zu schnell gefahren ist, genauso behandelt wird wie der 18-Jährige. Deswegen muss das korrigiert werden. Diese Führerscheinfalle muss weg. Ist es denn richtig, wenn das Halten in zweiter Reihe, das betrifft ungefähr 30.000 Kurier- und Expressdienste, die unsere Pakete ausfahren müssen, wenn es dafür jetzt nicht nur eine mehr als Verdoppelung der Geldstrafen gibt, sondern sogar Punkte? Das passt auch nicht zur Flensburg-Reform.
Ja, da hat einer was zu sagen, ne?
Echtes Aufregerthema. Alles mit Autos ist große Aufregung immer. Ich glaube, hier geht es ja wirklich um den, also hier geht es eigentlich um die Frage, werden Städte jetzt fußgänger- und fahrradfreundlicher umgebaut und werden Städte einfach wirklich langsamer und anders? Und kann man sich diesen Wandel vorstellen? Und da gibt es einfach eine harte Gegenlobby, die das unbedingt verhindern möchte.
Meinen Sie, da ist Scheuer gewissermaßen eingeknickt dann?
Ich glaube, das ist auch seine Haltung wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob er da groß eingeknickt ist, sondern das ist jetzt einfach die Möglichkeit gewesen. Ich meine, ADAC hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass sie das zu hart finden und so, dass das jetzt einfach eine Möglichkeit ist, sich da nochmal zu äußern. Ich finde, im Grunde sind Nachbesserungen schon okay, wenn es echte, also man darf auch mal was zurücknehmen, auch an die Scheuer, da kriegen ja alle Schnappatmung.
Auch mal einen Fehler zugeben, ne?
Ganz genau. Er muss das ja leider öfters tun oder sehr oft. Aber an der Stelle jetzt muss ich sagen, ich fände es jetzt nicht, ich finde es nicht so tragisch, da jetzt nochmal was zu ändern. Aber die Fragen dahinter, die sind schon sehr, sehr interessant und ich glaube, das spielt da sehr stark rein.
Wann kommt endlich ein Corona-Impfstoff? Wer darf den dann als erstes verwenden? Die USA und Europa sind da in einem sehr unrühmlichen Verteilstreit, obwohl es das Mittel ja auch noch längst nicht gibt. Das bereden wir dann gleich. Wir haben noch ein genuines Corona-Thema. Es betrifft den lang ersehnten Impfstoff. Der französische Pharmakonzern Sanofi hat erst gesagt, man wolle die USA bevorzugen, wenn es den Impfstoff denn gibt, weil die Amerikaner sich an der Finanzierung der Forschung beteiligten. Sanofi ruderte dann gestern Abend wieder zurück. Man werde ein solches Mittel allen Regionen der Welt zur gleichen Zeit zur Verfügung stellen. Das hat der Verwaltungsratschef gestern dem französischen Sender France 2 gesagt. Ja, die Debatte über die Frage, wie soll ein Impfstoff verteilt werden, wenn es ihn denn gibt, ist nichtsdestotrotz trotz in vollem Gange. Arthur Landwehr fasst mal den Stand der Dinge zusammen.
Der europäische Ansatz geht davon aus, dass gemeinsam mit der WHO gerecht in der Welt verteilt wird. Mit der WHO hat Donald Trump gerade gebrochen. An der europäischen Impfstoffinitiative sind die USA nicht beteiligt. Einen Hinweis gibt der Umgang mit dem mit großen Hoffnungen besetzten Mittel Remdesivir des US-Herstellers Gilead. Bedingung für die Schnellzulassung durch die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA war, dass einzig die US-Regierung über die Verteilung entscheidet. Eine noch nie dagewesene Bedingung. Der Hersteller hat daraufhin seinen gesamten Bestand der US-Regierung geschenkt und die den dann an 6 Bundesstaaten verteilt. Und wenn der erste wirksame und sichere Impfstoff nicht in den USA entwickelt wird? Wunderbar, sagt Trump, dann ziehe ich vor Ihnen den Hut.
I don't care. I just want to get a vaccine that works. I really don't care. If it's another country, I'll take my hat off to them. We have to come up with a vaccine.
Es komme nur darauf an, dass die Welt einen Impfstoff bekomme. Aber genau das ist Thema vieler Mediendiskussionen. Wenn die USA jetzt einen eigenen Weg gehen und dabei deutlich zunächst einmal nur für sich sorgen, wenn sie Konflikte mit denen pflegen, mit denen jetzt eine Kooperation notwendig wäre, werden sie dann außen vor gelassen, wenn zum Beispiel China der Gewinner des Rennens um einen Impfstoff ist?
Tja, ungelöste Fragen. Frau Friedrich Frexer, wie sehen Sie das? Ist diese Verteilfrage eine, die das Zeug eben zum weiteren Spalten hat? Oder glauben Sie daran, dass am Ende doch gute Mechanismen zum Tragen kommen?
Also das Potenzial ist auf jeden Fall da, weil ich meine, überall, wo Trump mitmischt, ist riesiges Spaltpotenzial gegeben. Und auch hier, wie wir gerade gehört haben, ist das sehr, wirklich sehr kompliziert. Ich hoffe trotzdem darauf, dass sich die Staatengemeinschaft, die ja zu einem Großteil sich zusammengeschlossen hat, wirklich um genau solchen Verteilungskämpfen entgegenzuwirken, da auch dranbleibt und das auch gelöst kriegt. Aber natürlich ist das eine Herausforderung, jetzt natürlich auch besonders in dem Moment, wo die USA nicht mehr bei der WHO mitmachen. Also eigentlich sozusagen das internationale Gremium fehlt, das auch alle und eben auch so einen großen Mitspieler und wichtigen Mitspieler und eben auch finanzstarken Mitspieler ganz offensichtlich wie die USA eben auch einbindet und jetzt eben nicht mehr tut.
Das macht es eben so schwierig. Die WHO geschwächt wie nie. Die USA haben eben die Zahlungen eingestellt. Ist das nicht, oder besser gesagt, es wurde auch immer wieder gesagt, dass die WHO sich das zum Teil auch selbst zuzuschreiben hat, wegen einer anfangs verfehlten Corona-Informationspolitik.
Das mag alles sein, aber es hilft ja irgendwie im Augenblick dann jetzt auch nicht mehr weiter, weil wir haben ja gar kein anderes Gremium, wir haben gar keine andere Institution, die das jetzt übernehmen könnte. Das heißt, ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als die WHO auch in diesem Moment zu stärken, auch wenn sie Fehler gemacht hat. Also ich finde einfach, wir haben hier einen klaren, extremen Gegensatz zwischen einer Marktlogik, die von Trump oder auch einem Unternehmen wie Sanofi offensichtlich gepflegt wurde, und eben einer internationalen gemeinsamen Gesundheitspolitik, und das crasht hier ziemlich stark aneinander.
Die Frage ist wirklich, wo soll sich das lösen? Denn genau wie Sie es beschreiben, also wir haben die Eigenständigkeit von Konzernen, dann in Krisenzeiten werden sie aber dann doch praktisch vom Staat mit eingebunden, erklären sich dann auch plötzlich ganz schnell bereit, doch ihre Medikamente freizugeben. Wie soll das gelöst werden?
Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es sich ein bisschen dadurch löst, dass es wahrscheinlich nicht nur den einen Impfstoff geben wird, sondern dass es im Augenblick sehr viele Forschungsinstitutionen, Unternehmen gibt, die da ja dran sind. Und das wird wahrscheinlich mehrere geben. Na klar, es wird einer als erster sein und der wird auch den größten Gewinn wahrscheinlich damit machen können, egal ob er es an die USA oder an andere Regierungen oder an die WHO verkauft. Ich glaube, diese Zuspitzung ist vielleicht am Ende des Tages gar nicht so stark, wie sich das auf politischer Ebene löst. Und eben auch die Frage, die der Korrespondent ansprach, so werden die USA vielleicht sogar das Nachsehen haben und wie geht dann die Staatengemeinschaft mit ihnen um? Das finde ich schon sehr interessant. Ich hoffe da eigentlich auch auf Vernunft, dass man also einfach sagt, so wir werden niemanden außen vor lassen, auch nicht jemanden, auch nicht ein Land wie die USA, deren Regierung sich unmöglich gerade benimmt. Mhm. So, aber wir haben eine Verpflichtung den Menschen gegenüber und die sollen einfach einfach alle geimpft werden, sobald das geht.
Würden Sie da an dieser Stelle auch sagen, dann lassen wir doch den Gewinn außen vor? Also das ist natürlich radikal, marktradikal auch gedacht, aber dass einfach gar niemand an so einem Impfstoff wirklich verdienen sollte, sondern dass man die Forschung gemeinsam finanziert und am Ende auch kein Land oder keine Firma daran besonders verdienen sollte.
Das ist halt sehr, sehr teuer. Ich habe ehrlich gesagt nicht den Überblick, ob man sich das leisten kann bei allen Corona-Ausgaben, die es jetzt gibt. Aber die ganze Welt zu impfen, also das wird ja sowieso ewig dauern und die wird noch große Fragen geben, wer zuerst, auch welche Bevölkerungsgruppen zuerst und so weiter. Mhm. Aber ich glaube im Augenblick schlicht, dass man auch das Geld von den Pharmakonzernen braucht, die da forschen. Und dass da eigentlich wahrscheinlich am sinnvollsten ist, irgendwelche guten Kooperationen zwischen Staaten und Unternehmen zu finden und Absprachen zu treffen, welche Margen das nicht übersteigen darf oder irgendwie in diese Richtung.
Um auch solche Theorien zu entkräften, dass da speziell manche Leute sich dann auf besondere Weise bereichern wollen. Das geistert ja immer wieder durchs Netz und manche Leute glauben das auch wirklich, dass da ein Konzern oder ein Lenker irgendwie dahinter steckt, ein Wirtschaftslenker. Manche sagen auch jetzt, sie wollen sich auch dann nicht unbedingt impfen lassen. Und dann gibt es Vorschläge, wie ihn Jens Spahn, der Gesundheitsminister, gemacht hatte, dass es dann eine Art Zwangsimpfung geben könnte. Wie stehen Sie dazu?
Naja, alles, was mit Zwang zu tun hat, finde ich sehr, sehr schwierig. Also kann ich mir ehrlich gesagt auch kaum vorstellen, wie das vonstatten gehen soll. Ich würde da immer unbedingt erstmal auf Aufklärung setzen oder eben sonst auch wirklich auf auf Einschränkungen für Leute, die sich nicht impfen lassen. So, dass man, also gerade bei Kindern oder in Schulklassen oder so, da ist es ja auch wirklich ein Problem, auch mit Impfgegner, Eltern jetzt schon und so weiter.
Ich meine auch gar nicht nur Impfgegner, sondern ich meine auch Leute, die einfach sagen, dieser Impfstoff ist zum Beispiel nicht ausgereift genug. Ich vertraue der Sache einfach nicht. Ne?
Ja. Naja, es ist so schwierig, weil ich meine, man denkt natürlich, was die persönliche Verantwortung angeht, hat jeder das Recht, das für sich selber zu entscheiden. Bei einer Epidemie ist das eben keine persönliche Verantwortung mehr, weil es kann weitergetragen werden. Ich finde trotzdem Zwangsentscheidungen extrem schwierig. Ich glaube eigentlich, jede Regierung sollte versuchen, die Bevölkerung so weit mitzunehmen, dass die meisten das für sinnvoll erachten und dass die paar, die nicht mitziehen, dass man damit irgendwie klarkommt, auch was das Infektionsgeschehen angeht. Ich denke auch, die meisten werden sich impfen lassen wollen. Es warten ja alle wie bekloppt eigentlich gerade auf diesen Impfstoff.
In der Tat. Jenny Friedrich-Rexa, vielen Dank für diese spannende, knappe Stunde hier im Studio.
Dankeschön.